Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Würde ich fast sagen, blutjunge, unverbrauchte Krimi-Autor mit ihrem ersten Roman in die Literaturwelt begleiten darf. Jetzt ist er nicht mehr so blutjung, unverbraucht schon. Das ist neben mir Dirk M. Staats aus Hannover. Das M-Punkt im Namen ist ein großes Geheimnis, das Sie vielleicht lüften werden im Gespräch mit ihm, kann ja sein, nachher, denn er wird das Buch gleich auf der anderen Seite dieser Wand signieren und auch Ihre Fragen beantworten. M, das ist ja so ein bisschen, es ist ein Marketing-Instrument, so wie bei Sebastian F. Fitzek oder Dan L. Braun, das kennt man ja alles. Und bei dir ist es Dirk M. Staats. Auf dem Totenberg spielt im Naturpark Münden. Wer von Ihnen weiß, wo das ist? Weiß das jemand? Das weiß keiner. Das ist auch schon wieder geheim. Ja doch, Sie, ja. Wo ist es denn? Ach nee, das erklärt er ja jetzt gleich. Nein, es ist ein hochspannendes Debüt. Es sind die ersten Schritte in eine hoffentlich glänzende Krimi-Autoren-Karriere. Und ich wünsche Ihnen heute viel Vergnügen und angenehmen Grusel zur Kaffeestunde mit Dirk M. Staats.
Können Sie mich gut verstehen so? Ja, ne? Sagen Sie mal. Okay. Das Problem einer Lesung ist, man kann oder man darf ja die Spannung noch nicht verraten. Das heißt, das Buch ist so aufgebaut klassischerweise, dass es zum Schluss immer spannender wird. Wenn ich das aber lesen würde, dann würden Sie sagen, dann brauche ich das ja nicht mehr. Also lese ich Ihnen aus dem Prolog. Und wenn wir noch Zeit haben, das erste Kapitel. Prolog 2003. Es war kurz vor 13 Uhr. Sein Handy schrillte. Rocco Rune wälzte sich aus seinem Ledersessel und drückte auf das grüne Symbol. Ja, er stutzte. Was war das denn? Eine nahezu tonlose, verstellte Stimme gab ihm die Anweisung, schnellstens zu verschwinden. Was soll? Er verschluckte sich. Wer spricht da? Scheißegal, hauchte eine Stimme. Was willst du? Wieso soll ich abhauen? Was habe ich denn getan? Wer bist du? Schrie Rocco ins Telefon. Ey, nochmal. Wieso? Wer hier ist, spielt keine Geige. Du verduftest. Ohne Karre. Und zwar sofort. Klar? Der macht Kleinhaus aus dir.
Wer?
Weißt du selber. Nachdenken. Pack deine Klamotten und... Die hohle Stimme stockte. Muss abbrechen. Ein Knacken verriet ihm, dass das Gespräch beendet war. Rocco hetzte durch die Wohnung. Ein anonymer Anruf. Sollte man das ernst nehmen? Wer verbarg sich denn hinter dieser Stimme? Wieder schrillte es. Hallo Tonne, seit wann rufst du so früh an? Störe ich dich gerade, Rocco? Nein, ich bin heute nicht zur Uni hin. Er hatte Tonne bei ihrem ersten Treffen von einem Mathematikstudium berichtet. Was er wirklich tat, brauchte dieser komische Kauz nicht zu erfahren. Sie sprachen weiter. Tonne erzählte irgendeinen Kram vom Pokern. Rocco tat interessiert, hörte aber nicht wirklich zu. Er musste abhauen, denn plötzlich plagte ihn eine schreckliche Vermutung. Tonne wollte ihn wegen irgendwelcher Gewinne einladen. Schnell würgte Rocco die Unterhaltung ab, packte hastig ein paar Sachen zusammen, rannte zu seinem kleinen Wagen und fuhr von Göttingen aus auf die Autobahn A7 Richtung Süden. Immer wieder schaute er in den Rückspiegel, ob ihm jemand folgte. Dutzende von Fahrzeugen waren bereits an ihm vorbeigezogen. Niemand blieb lange hinter ihm. Das war es denn wohl in Sachen Göttingen. Kein Problem. Genug Geld hatte er eh zusammengerafft. Es sollte für mindestens 2 Jahre reichen, um endlich auszuspannen. Danach konnte er irgendwo wieder neu beginnen. Er wähnte sich schon in Sicherheit, Da fiel ihm ein schwarzer Ford Mustang mit dunkel getönten Scheiben auf. Rocco fuhr schneller, dann wieder langsam, dann eine Strecke mit Vollgas, aber der Wagen folgte ihm immer im gleichen Abstand. Was war das für ein Spinner? Irgendwo zwischen Kassel und Frankfurt rief er im letzten Moment, riss er im letzten Moment das Lenkrad herum. Er jagte die Ausfahrt herunter, raste kreuz und quer durch die Ortschaft zurück zur Autobahn. Alles klar, nichts mehr von dem Typen zu sehen. 2, 7, 15 Autos überholten ihn. Das breite Grinsen verging ihm augenblicklich, als er das schwarze Ungetüm wieder hinter sich bemerkte. Jetzt war sich Rocco sicher, er wurde verfolgt. Und es musste der Kerl sein, den er nach seinem Schulrauswurf mit 17 Jahren kennengelernt hatte. Wie konnte er nur so blöd sein, zu glauben, dass dieser mit allen Wassern gewaschene Typ nicht hinter seine Machenschaften kommen würde? Der schreckte vor nichts zurück, kannte keine Gnade. Er war ein Killer. Das war Rocco vom ersten Tag an klar gewesen. Er trat das Gaspedal durch, fegte wie ein Irrer über Frankfurt weiter nach Darmstadt. Er hoffte, dass ihn die Polizei stoppen würde. Sein Verfolger hätte dann sicher von ihm abgelassen. Der Verkehr nahm zu. Begleitet durch ohrenbetäubende Hubkonzerte raste er auf den Mittelstreifen zwischen einigen Wagen hindurch, überholte Lkw-Kolonnen auf der Standspur. Trotz seiner riskanten Manöver gelang es ihm nicht, das schwarze Monster loszuwerden. Mal war es minutenlang nicht zu sehen, dann direkt hinter ihm. Was hatte diese hohle Stimme noch gesagt? Du verduftest ohne Karre? Hatte man ihm etwa einen Peilsender? Er wischte sich den Schweiß von der Stirn, als sein Blick auf die Tanknadel fiel. So ging es nicht weiter. Eine Idee musste her, schnellstens. Tanken, Polizei rufen, dafür war es zu spät. Aber auf offener Straße liegen bleiben war das Letzte, was passieren durfte. Endlich kam ihm ein verwegener Gedanke. Hinter Darmstadt, in den nördlichen Ausläufern des Odenwaldes, entdeckte er einen frei zugänglichen Feldweg, schoss hinein und raste mitten in das Waldgebiet. Seine wilde Fahrt wurde jäh beendet, als er einen Baum rammte, der Wagen weder vor noch zurück wollte und die Reifen tief im schlammigen Boden versanken. Schnell jetzt, was musste mit? Klamotten konnte er neu kaufen. Schlüssel, ein Zurück gab es sowieso nicht. Bis auf Brieftasche und Handy ließ er alles stehen und liegen und rannte in den Wald. Zu Fuß war er gut. Er erreichte bereits eine kleine Anhöhe. Da hörte er das dunkle, bissige Dröhnen des Mustangs. Die Bäume versperrten ihm die Sicht, aber das doppelte Türenklappen verriet ihm, dass nicht einer, sondern sogar zwei Leute hinter ihm her waren. Nur sein Stapfen auf dem glitschigen Untergrund übertönte den Regen, der ein monotones Rauschen erzeugte. Sonst war es still. Rocco schrie auf. Ein unerträglicher Schmerz durchzog seinen Körper. Er hatte die unscheinbare Baumwurzel übersehen, war in einen Busch gestürzt, wobei sich ein Dorn tief in seine rechte Hand bohrte. Wie benommen sprang er auf, riss den Dorn heraus, wischte sich das Blut an der Hose ab und rannte weiter. Hinter einer riesigen Tanne stoppte er, rang nach Luft, rieb sich den kalten Schweiß aus dem Gesicht. Seine verletzte Hand zitterte und brannte höllisch. Instinktiv riss er ein Stofftaschentuch aus seiner Hose und versuchte, die Wunde zu verbinden. Er probierte es einige Male, fummelte nervös herum, nahm die Zähne zu Hilfe. Es half nichts, die Schmerzen ließen ihn fast ohnmächtig werden. Ach, Scheiße, fluchte er wütend und warf das Taschentuch zu Boden. Dabei fiel sein Blick kurz auf die RR-Initialen, die seine Mutter damals in nahezu jedes seiner Wäschestücke hatte einstecken lassen. Eine lieblose Mutter, die immer nur auf Äußerlichkeiten bedacht gewesen war und die ihn und seinen reichen Alten verlassen hatten, als er zur Schule kam. Rocco lehnte an der Tanne, sein Atem raste. Er war vielleicht eine halbe Stunde lang ununterbrochen bergauf gelaufen und musste pausieren. Die Schmerzen in seiner Hand nahmen zu, dehnten sich auf den gesamten Unterarm aus. Es pochte im Kopf, es pochte überall. Rocco horchte angestrengt zurück. Es war windstill, kein Vogel zwitscherte, nur der Regen rauschte, überall tropfte das Wasser zu Boden. Vorsichtig schaute er sich um. So sehr er sich auch konzentrierte, hinter ihm konnte er nichts Ungewöhnliches wahrnehmen, obwohl die Bäume hier nicht so dicht standen. Ich muss weiter, weiter, hämmerte es in ihm. Bloß nicht nochmal stürzen, das könnte ihm den Rest geben. Nachdem er auf einem lehmigen Waldabschnitt ein paar Mal weggerutscht war, verlangsamte er sein Tempo und stolperte mit kleineren Schritten weiter. Der Schmerz donnerte, er spürte wieder seinen schweren Atem, die Feuchtigkeit am ganzen Körper. Dann erreichte er endlich eine Anhöhe. Vor ihm lag ein dicht bewaldeter, weitläufiger Talkessel. Das ist die Chance, keuchte er atemlos vor sich hin, schaute unwillkürlich auf seine feuchte Armbanduhr. Unter größten Mühen schleppte er sich weiter. Wieder lehnte er sich an einen Baum, versuchte seinen Atem zu kontrollieren und die alles beherrschenden Schmerzen in seinem Körper zu unterdrücken. Mit letzter Kraft horchte er zurück. Hatte er sie abgehängt? Es schien so. Plötzlich hörte er Äste knacken. War das ein Tier? Es musste ein Tier sein. Er lauschte weiter. Dann vernahm er ein lautes Fluchen. Er hatte sie nicht abgehängt. Sie waren sogar ganz in seiner Nähe. Zitternd vor Angst und Qual rannte er weiter. Er wollte noch nicht sterben. Jetzt lese ich weiter aus dem ersten Kapitel. Hier werden der Reihe nach dann die Protagonisten vorgestellt. In diesem Fall stelle ich Ihnen das Ermittlungsduo vor. Das ist ein älterer, arbeitsintensiver Mann. Man sagt ja auch Workaholic. Und der hat nun einen jungen Assistenten an seiner Seite, der ein ziemlich großer Kerl ist mit Wuschelkopf. Und der ist nun ganz anders als er. Er ist ein witziger, manchmal vorlauter Frauenheld. Frauen mögen ihn, er mag Frauen auch besonders gern und er ist auch ein bisschen frech. Kapitel 1, 2015, Göttingen, etwa 12 Jahre später. Die Tür flog auf, Max Leitner zuckte zusammen. Mensch, hast du mich erschreckt, grollte er wütend und warf die Akte, in der er gerade gelesen hatte, auf den Schreibtisch. Guten Morgen, Max, erwiderte Tobias Heubert kleinlaut. Morgen. Hast du schlechte Laune? Nein, ich bin eben nur von einem 1,90 Meter großen Wuschelkopf fast zu Tode erschreckt worden. Reiß die Tür beim nächsten Mal nicht so auf. Leitner beruhigte sich und versuchte, das Lächeln seines jungen Kollegen zu erwidern. Sorry. Tobias schloss die Tür bewusst leise und zappelte unentschlossen herum. Setz dich. Leitner zeigte auf den Bürostuhl vor seinem Schreibtisch. Heubert pflegelte sich in seiner ganzen Länge hinein und strich sich durch sein lockiges Haar. Was liegt denn heute so an, Herr Hauptkommissar? Du machst die Befragung weiter. Ich? Alleine? Leitner versuchte zu lächeln. Hab heute keine Zeit. Ohne auf eine Antwort zu warten, schleuderte er die Akte über den Tisch. Das kann ich jetzt allerdings nicht machen. Sonst ist das Buch weg. Widerspenstig klemmte sich Tobias den Vorgang unter die Arme. Laut Dienstvorschrift sind Befragungen zu zweit durchzuführen. Leitner grinste. Willst du mal gut werden? Ja klar. Dann fahr jetzt. Du weißt, wie das geht. Außerdem bist du dort nicht alleine. 2 Kriminaltechniker sind noch vor Ort. Improvisation gehört bei uns dazu. Kann ich nicht morgen? Nein, jetzt. Ihr Wort sei mir Befehl, feixte Tobias, wälzte sich aus dem Stuhl heraus, salutierte und stürmte zur Tür. Lass den Quatsch. Ach übrigens, blitzschnell drehte sich der Lange herum. Was noch? Vergiss nicht wieder deinen Dienstausweis. Oh Mann. Tobias verdrehte die Augen, lächelte und verschwand. Eine halbe Stunde später surrte Leitners Telefon. Ohne auf das Display zu achten, griff er nach dem Hörer. Leitner? Guten Morgen, Herr Leitner. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Es war sein Chef, Jochen Thorheim. Morgen. Sagen Sie, ist Herr Heubert in Ihrer Nähe? Nein, ist unterwegs. Richten Sie ihn bitte aus. Ich erwarte ihn morgen um 8:50 in meinem Büro. Das war es, was Leitner an Thorheim als unangenehm und aufgesetzt empfand. Kompromisslos klare Linie, Führungsnatur, kein Duzen. Richte ich ihm aus, sonst noch was? Thorheim verneinte und legte auf. Ein weiterer Anruf kam von seinem alten Freund Hans Vespers, der in der Polizeidirektion seit 15 Jahren Hauptkommissar im Bereich organisierte Kriminalität war. Sie tauschten ein paar Neuigkeiten aus, dann kam Vespers schnell zur Sache. Der eigentliche Grund meines Anrufes ist heute mal überhaupt nicht dienstlich. Schieß los, erwiderte Leitner. Du erinnerst dich doch sicher an unseren alten Kriminalpsychologen. Klar, Dr. Wagenroth. Wegen seiner piepsigen Stimme haben wir ihn Spürnase genannt, bis er eines Tages gewagt hatte, zum Unterricht mit Ringelsocken zu erscheinen. Wie hatten wir ihn dann genannt? Tote Socke, lachte Vespers. Genau, was ist mit ihm? Er ist seit Jahren im Ruhestand, wie du weißt. Meine Frau und ich haben ihn gestern getroffen und ganz spontan zu einer Weinprobe eingeladen. Diesen Samstag gegen 19 Uhr. Willst du nicht auch kommen? Dann können wir mal wieder ausgiebig plaudern. Oder hast du Bereitschaftsdienst? Das würde mich schon reizen. Heißt das, du kommst? Das lasse ich mir nicht entgehen. Toll. Also, wir sehen uns Samstag. Bis dann, Grüße an deine Frau. Leitner schaute auf die Uhr. Der Termin bei Staatsanwältin Trenthoff drängte. Obwohl er spät dran war, entschied er sich gegen den Fahrstuhl und eilte die Treppen hoch. Frau Trenthoff begrüßte ihn schon an der Tür und bat ihn, an ihrem überfüllten Schreibtisch Platz zu nehmen. Möchten Sie Kaffee, Tee oder ein Wasser? Nichts, schnaufte Leitner. Sie sollten etwas Sport treiben, gab sie zu bedenken. Sport? Er war froh, seine tägliche Arbeit zu schaffen, antwortete nicht, zog stattdessen sein Notizbuch aus der Jacke und platzierte es zwischen zwei Aktenstapeln. Das Gespräch zog sich in die Länge. Gegen 13 Uhr brummte sein Diensthandy in der Hosentasche. Das musste wichtig sein, denn diese Nummern wählte man nur an, wenn es unumgänglich war. Augenblick mal, Frau Trenthoff. Die Staatsanwältin nickte ihm verständnisvoll zu. Kein Problem, Herr Leitner. Leitner? Am anderen Ende vernahm er die aufgeregte Stimme von Jochen Thorheim. Herr Leitner, die Zentrale meldet einen neuen Fall. Sie müssen das übernehmen, möglichst gleich. Nehmen Sie Herrn Heubert mit, der braucht Praxis. Wo sind Sie gerade? Ich melde mich gleich zurück. Ohne eine Reaktion abzuwarten, beendete er das Gespräch. Achselzuckend schaute er Frau Trenthoff an. Ich muss weg. Haben Sie einen Einsatz? Ja. Das geht vor. Sie melden sich bei mir nochmal wegen eines neuen Termins? Mache ich. Die beiden verabschiedeten sich. Vor der Tür wählte er die Nummer seines jungen Kollegen. Tobias, du musst abbrechen und ins Präsidium kommen. Nichts lieber als das, Max. Es ist stinklangweilig hier. Ich treffe kaum jemanden an. Was gibt's denn? Ich warte unten vor der Tür. Geil, ich fliege. Fahr vernünftig. Er wählte die Nummer von Jochen Thorheim und ließ sich die Koordinaten des Einsatzortes geben, der westlich von Göttingen im Bramwald lag, einem der großen Waldgebiete im Naturpark Münden. Mit einer Spezialkarte vom Großraum Göttingen lief er nach unten und zeigte Tobias, der schon mit laufendem Motor vor dem Gebäude wartete, die Stelle. Hier ungefähr. Ich kenne die Örtlichkeiten nicht. Du vielleicht? Nö. Mit Blaulicht fahren? Mit, aber nicht so rasend wie beim letzten Einsatz. 200 auf einer vielbefahrenen Bundesstraße ist nicht drin, brummte Leitner. Für mich schon. Hast du da doch schlechte Laune? Nein, ich bin müde. Warst du auf einer Party? Grinste Tobias. Party, ich schlecht geschlafen und nun fahr schon. Okay, maximal 150, dir zuliebe. Nachdem sie Göttingen hinter sich gelassen hatten, brauchten sie 20 Minuten, verließen die Bundesstraße, fuhren durch kleinere Ortschaften und bogen dann in ein Waldstück ab. Der Weg wurde holprig. Vereiste Schneereste verwandelten große Flächen in Rutschbahnen. An anderen Stellen hatte der Regen den Boden zu einem weißbraunen, matschigen Brei aufgeweicht. Der Himmel verdunkelte sich und es sah nach weiterem Niederschlag aus. Während sie bergauf fuhren, ärgerte sich Leitner, seine Stiefel im Büro vergessen zu haben. Hast du ein ständiges Schuhwerk mit? Warum? Könnte da oben ziemlich unangenehm werden. Ach so, nö. Tobias vollführte eine heftige Lenkbewegung, um einem großen Ast auszuweichen. Vielleicht sind welche im Kofferraum. Sie schwiegen wieder. Plötzlich musste Tobias scharf bremsen, schlingerte und kam gerade noch rechtzeitig vor einem Wagen zum Stehen, direkt hinter einer Kurve an einem dicht bewaldeten Abschnitt. Eine ganze Kolonne von Fahrzeugen versperrte die Weiterfahrt. Leitner warf ihm einen bösen Blick zu, erkannte dann zwei ältere Kollegen aus dem Polizeidienst. Hier muss es sein. Er stieg aus und grüßte in die Gruppe. Wo geht's denn lang? Einer der Polizisten zeigte bergauf. Ist noch ein ganzes Stück da hoch. Kannst du die Markierung erkennen? Da oben, Max. Nach angestrengten Augenblinzeln sah er den Anfang eines rot-weißen Flatterbandes, das sich weiter aufwärts im schneebedeckten Wald verlor. Tobias gesellte sich freudestrahlend dazu, mit Gummistiefeln in der Hand. Ist nur ein Paar da, willst du die haben, Max? Nebelschwaden zogen an ihnen vorbei und ein leichter Regen verhüllte die Sicht. Aus der Ferne hörten sie endlich Stimmen und dann tauchten sie am dunklen Horizont auf, die weiß gekleideten Mitarbeiter der Spurensicherung. Leitner bekam Magendrücken und Sodbrennen, als sie eine kleine Waldlichtung erreichten. Halt! Stehen bleiben, brüllte eine Stimme. Ein aufgeregter Mann mit hochrotem Kopf kam mit vorsichtigen Schritten auf sie zu und schob seine Kapuze vom Kopf. Was wollen Sie hier? Nicht weitergehen. Leitner kannte ihn nicht, zuckte instinktiv seinen Ausweis und streckte ihn dem Sprecher entgegen. Hauptkommissar Leitner, Kripo Göttingen, dies ist Herr Heubart. Das Foto fehlt noch, rief der Mann zu einem der weißen Schatten zurück und wandte sich dann wieder den beiden Kollegen zu. Die Kollegen, endlich. Verzeihung, ich dachte erst, Sie seien hier unbefugt, Herr. Wie war nochmal Ihr Name? Leitner. Ich nehme an, dass Sie den Fall übernehmen. Sie haben scheußliches Wetter mitgebracht. Ja, Leitner hatte jetzt keinen Sinn für Smalltalk, denn seine Magenbeschwerden nahmen zu. Wer sind Sie? Entschuldigung, mein Name ist Landers, Sven Landers. Ich bin neu hier. Ich habe mich vor kurzem vom Landeskriminalamt Hannover nach Göttingen versetzen lassen. Private Gründe, Sie verstehen. Leitner nickte. Sie kommen vom LKA nach Göttingen? Dann müssten Sie ja beste Kontakte haben. Der Mann strahlte ihn kurz an und wurde sofort wieder ernst. Ja, ich denke schon. Kommen Sie, sehen Sie sich das mal an, aber vorsichtig, treten Sie in meine Fußspuren. Widerliches Wetter. Nach wenigen Schritten blieb Landers abrupt stehen. Der Nebel verhüllte den Ort längst wie einen Schleier. Alles schien grau zu sein. Für einen Moment sprach niemand. Die kleinen Bäumchen, der Schneematsch und die durchdringende Nässe, das schaurige Krächzen einer Krähe erzeugten eine geradezu beängstigende Atmosphäre. »Wo ist denn die Leiche?«, fragte Tobias mit etwas wackeliger Stimme. Soweit. weil die richtig spannenden Kapitel darf ich nicht lesen, wie eben schon gesagt. Sonst sagen Sie, dann brauche ich das ja nicht mehr kaufen. Ich stehe Ihnen jetzt gleich zur Verfügung, hier hinter. Sie können das Buch dort erwerben und ich würde Ihnen das gerne signieren, nach Ihren Wünschen, mit Namen, Datum, wie Sie wollen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Funktioniert? Perfekt. Genau, ich würde sehr gerne eine Lesung ansagen, die mir persönlich sehr wichtig ist. Ich habe mich sehr gefreut, dass es funktioniert, als wir die Lesung für die Leipziger Buchmesse damals nominieren durften, habe ich Herrn Paul Kohl gleich angerufen und ich bin sehr glücklich, dass er Ja gesagt hat. Dankeschön. Ich bin sehr glücklich, dass die Messe ja gesagt hat, denn mir liegt nicht nur der Autor, sondern auch das Buch sehr am Herzen. Ich zeige es Ihnen mal. Es ist Hitlers Prophet, ein historischer...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.